Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Ein internationales Theaterfestival in Zeiten von Corona ist kein Unding. Das beweist gerade das Züricher Theaterspektakel. Auf der Suche nach neuen gemeinschaftlichen Kunsterlebnissen hat der Festivalleiter Matthias von Harz auch Laurie Anderson in New York eine Idee angetragen.
What do you want to do? Radio? Picnic? I like it.
Radio and Picnic. Laurie Anderson hat sich was einfallen lassen dazu. Gleich hören wir, was im Züricher Park und Stadtraum bis Ende des Monats geboten wird. Auch heute haben in Belarus, wir haben es gerade gemeldet, viele Künstlerinnen und Künstler die Demonstrationen für Neuwahlen unterstützt. Es waren die größten friedlichen Proteste in der Geschichte des Landes. Wir haben einige Künstler getroffen und hören, wie gut das Deutsche Historische Museum Berlin das Kapitel Deutsche Kolonialgeschichte in seiner Dauerausstellung neu überarbeitet hat. Ein internationales Theaterfestival zu veranstalten, gehört in Zeiten von Corona, könnte man meinen, zu den schlechteren Ideen. Viel Publikum auf einem Haufen geht nicht. Und die KünstlerInnen mit ihren internationalen Produktionen kreuz und quer durch die Welt reisen zu lassen, ist gerade auch schwierig bis unmöglich. Das 41. Züricher Theaterspektakel findet trotzdem statt und hat alle Energie darin gesteckt, neue Formate zu entwickeln. Und zwar Formate, die nicht nur online, sondern real funktionieren. In Zürich bin ich mit Matthias von Harz verbunden. Er leitet das Theaterspektakel seit 2 Jahren. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Während bei den Salzburger Festspielen gerade mit ein paar Abstandsregeln und Fächerverbot so getan wird, als wäre alles normal, gehen Sie in Zürich seit letzten Donnerstag wo einen anderen Weg, tun nämlich gerade nicht so, als wäre alles normal. Was für neue Formate haben Sie schon ausprobiert?
Ja, also wir haben mittlerweile schon, glaube ich, 3 oder 4 Sachen ausprobiert, von denen ich zumindest jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, Menschen freuen sich. Menschen freuen sich, wenn sie wieder gemeinsam Kunst erleben können und das nicht durch alle möglichen Regeln und Hilfsmittel erschwert wird, sondern wenn die Formate einfach so gestrickt sind, dass man das Gefühl hat, man kann was tun, was der Zeit und der Situation angemessen ist.
Und was könnte das sein?
Das könnte sein, zum Beispiel komme ich gerade vom Platz vor der Schweizer Nationalbank zurück, wo wir mit 200 Leuten mit Blick auf den Zürichsee ein Radioballett gemacht haben. Dafür haben 13 internationale Choreografinnen Bewegungsinstruktionen beigesteuert und Zürcher und Zürcherinnen haben das gehört und haben gemeinsam diesen Instruktionen folgend, also die Bewegungen der internationalen Choreografinnen, die nicht anreisen können, in den öffentlichen Raum getragen, ganz real, ganz physisch, ganz analog.
Also die Performer waren das Publikum, ja?
Die Performer waren das Publikum, wobei es dann auch beim Radioballett nicht darum geht, zu tanzen, sondern es geht darum, gemeinsam den öffentlichen Raum wieder für sich zu erobern. Also viele von den Künstlerinnen haben davon gesprochen, wie eben die letzten Monate ein Verlust des öffentlichen Raumes sind, ein Verlust vom Bewegungsradius. Und den hat man gemeinsam mit 200 Leuten mit Abstand. Das ist ja, wenn man gemeinsam auf einem Platz mit Radio verbunden ist, relativ einfach und auch nicht unnatürlich, hat man den ausgelotet.
Mhm. Es gab ja jetzt seit Jahren eigentlich schon häufiger solche Geschichten von Audio-Walks, von Performances draußen, die einem bestimmten Parcours folgen, vielleicht auch von Einzelführungen, Open-Air. Was haben Sie darüber hinaus noch an neuen Ideen entwickeln können, zusammen mit den internationalen Künstlerinnen und Künstlern? Denn das reicht ja von Südafrika bis Indien.
Das reicht erfreulicherweise von Südafrika bis Indien. Das Interesse der Künstlerinnen war groß, gemeinsam sich mit uns auch in kürzester Zeit was Neues auszudenken. Nicht alles davon, wie Sie es richtig beschreiben, ist neu, sondern vieles ist vielleicht gerade jetzt passend. Also wir haben gestern Abend ein Projekt gemacht, wo wir einen afrikanischen Storyteller eingeladen hatten, Geschichten mit anderen Storytellern zu erzählen. Und dafür haben wir uns zu 300 auf Picknickdecken in dem Park, in dem das Theaterspektakel normalerweise stattfindet, versammelt und haben uns gemeinsam diese Geschichten angehört auf 120 Picknickdecken. Wenn Sie mich jetzt vor einem halben Jahr gefragt hätten, gemeinsam Radio hören, ist das eine tolle Idee, hätte ich gesagt, nein.
Ich schon.
Nach gestern kann ich Ihnen sagen, es war ein magischer Moment, wo irgendwie 300 Leute wieder gemeinsam zusammen Kunst erlebt haben. Den hat es einfach monatelang nicht gegeben. Ob wir jetzt in Zukunft alle immer gemeinsam mit Radio hören zufrieden sein können, weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, das war ein Format, wo ich das Gefühl hatte, das passt und es trägt der Situation Rechnung und versucht nicht das, was Theater normalerweise macht, einfach in schlechter trotzdem zu machen, sondern es versucht, was zu machen, was damit umgeht, was gerade möglich ist und sich gut anfühlt.
Zieht sich dann Covid-19 inhaltlich durch das gesamte Festival?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also die wenigsten Projekte beziehen sich darauf inhaltlich. Es gibt zwei Projekte, eins von Elisabeth Bronfen und eins von Jan Düsendack, die sich damit explizit inhaltlich beschäftigen. Aber die meisten Dinge sind eher Versuche, in dieser Situation die best- und interessantestmögliche Kunst zu machen. Also ein Projekt von den drei litauischen Künstlerinnen Rugile Pratsiukaitė, Vaiva Granytė und Lina Lapelėtė ist eine Opernperformance, in der wir in einer sehr großen Halle einen zweiten Stock eingebaut haben. Und von diesem Stock sieht man runter auf den Strand, an dem die 25 Performerinnen liegen und singen. Das war letztes Jahr auf der Kunstbiennale zu sehen. Und es ist, finde ich, auch kein Zufall. Also Formate, wie sie in der bildenden Kunst funktionieren, wo man sich selber durch eine Art, in dem Fall Performance, durchbewegen kann, sind eben vielleicht angemessener, als im Dunkeln zu sitzen und einer hustet ja immer im Theater.
Das klang jetzt eben so, was Sie beschrieben haben, als sei das Festival so gut besucht wie immer. Oder spüren Sie doch noch Zurückhaltung?
Wir spüren Zurückhaltung. Also wir spüren einerseits Erleichterung und wir spüren aber auch Zurückhaltung. Aber nicht so, dass wir denken, es macht keinen Sinn, ein Festival zu machen, sondern im Gegenteil, wir spüren, dass Leute wahnsinnig froh sind, dass sie wieder Kunst sehen können und erleben können. Und natürlich besonders internationale Kunst, von der man gedacht hat, das geht jetzt irgendwie überhaupt erstmal gar nicht. Da findet sich, finde ich, auf jeden Fall ein groß genuges Publikum im Moment für.
Es wird auch einen Theorieteil geben, ein Podium auch mit internationalen Festivalmacherinnen. Für die ist Corona ja insgesamt eine große Bremse. Welche Perspektiven sehen Sie für den internationalen Kulturaustausch? Gibt es da in anderen Ländern schon zukunftsträchtige Ansätze?
Also ich glaube, von Ansätzen zu sprechen, ist wahrscheinlich zu früh. Also ich bin im Moment froh, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand stellt eine Frage und versucht was Neues und versucht nicht einfach das Gleiche wie immer wieder herzustellen, weil ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis das so ist. Also ich kann sagen, zum Beispiel in Barcelona, das große Festival, das katalanische, das im Juli stattgefunden hat, das hat sehr viele Formen gefunden, ins Museum zu gehen, in den öffentlichen Raum gehen. Also die Lösungen sind dann da nicht ganz anders als die, die wir versuchen oder die andere Leute versuchen. Ich habe schon das Gefühl, dass an vielen Ecken der Welt im Moment darüber nachgedacht wird, wie man damit umgehen kann und was es für Möglichkeiten für die Zukunft geben kann. Und sicherlich auch nicht alles, was wir machen, ist die Antwort. Aber es ist vielleicht zumindest eine interessante Frage, die zur nächsten Frage führt. Und daraus entstehen ja dann irgendwann Antworten.
Können Sie es noch konkreter machen, dieses Beispiel Barcelona? Was war da der Reiz?
Also in Barcelona hat sehr viel von der Kunst im Museum oder in museumsähnlichen Situationen stattgefunden und es hat sehr viel draußen stattgefunden, was jetzt im Moment in Zürich und in Barcelona vielleicht auch einfacher ist als in Skandinavien. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Darüber, dass wir grundsätzlich in diesem Park am See stattfinden, ist für uns draußen sein relativ normal und das ermöglicht uns natürlich schon andere Begegnungen ohne Angst, als wenn wir jetzt alle gemeinsam im Theatersaal sitzen müssten. Also unsere Kinderprojekte finden statt auf einer Insel im See. Da können wir kontrollieren, wie viele Leute da drauf sind und können auch einigermaßen sicher sein, dass die Abstand halten. In einem Stück tragen die Kinder Abstandskostüme. Das sind Wege, dass man trotzdem Spaß hat, wenn man Kunst sieht und nicht nur Angst hat und sich hinter Regeln und Masken zurückziehen muss.
Wir haben am Anfang über das Radio als Medium gesprochen, also das Hören, die Audios, die Kunstwerke begleiten oder überhaupt hörbar machen, weil man so weit auseinandersitzt. Führt das insgesamt zur verstärkten Weiterentwicklung der Video-, der Installations-, der Performance-, der Audiokunst gegenüber dem klassischen Theater oder auch dem modernen Theater?
Wir haben ja als internationales Festival das Glück, dass wir sehr viel mit Leuten arbeiten, die an Grenzen sowieso schon unterwegs sind. Also wenn William Kentridge eine große Installation bei uns zeigt, dann ist das ja auch ein Theatermacher, der jetzt in einem anderen Medium, das macht er auch schon immer, arbeitet. Wenn Forsyth mit uns eine Installation entwickelt, die durch die Stadt fährt und immer dann, wenn zu viele Leute da sind, fährt sie weiter, dann ist das jemand, der sich über Bewegungen von Menschen sowohl auf der Bühne als auch im Publikum schon immer Gedanken gemacht hat und dem relativ schnell was eingefallen ist für diese Situation. Wenn Laurie Anderson eine Stunde Songs and Stories for a Night Picnic macht, dann ist das ja auch jemand, der schon immer für die Bühne und für das Mikrofon oder für den Lautsprecher gearbeitet hat.
Wie haben Sie das geschafft, Laurie Anderson aus New York einzuladen?
Also Laurie Anderson ist nicht da, sondern Laurie Anderson hat was entwickelt, was wir auch gemeinsam nachts im Park anhören werden. Das war ein sehr kurzes Gespräch. What do you want to do? Radio? Picnic? I like it. Also es muss ich sagen, es ist nicht nur Laurie Anderson. Es sind ganz viele junge Künstlerinnen, von denen man denkt, sie müssen eigentlich gerade erst ihre Sprache finden, die auf den Vorschlag, wir machen es anders. Eine Gruppe aus Mexiko hat was zusammen mit Schweizern entwickelt, die sie noch nie vorher gesehen haben. Die Bereitschaft, jetzt auszuloten, was der Möglichkeitsraum ist, weil er vielleicht auch einer ist, den wir noch länger bespielen müssen, bestand bei sehr, sehr vielen Künstlerinnen.
Das 41. Zürcher Theaterspektakel geht noch bis Ende des Monats. Den Blick auf die schneebedeckten Alpen bei sommerlichen Temperaturen und das Schwimmen im Zürichsee gibt's on top. Matthias von Harz ist der künstlerische Leiter. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Geh weg, tritt ab, dieser Ruf schallte heute bei der größten friedlichen Demonstration seit Jahrzehnten in Belarus durch die Straßen, nicht nur in der Hauptstadt Minsk, wo Schätzungen zufolge an die 200.000 Menschen den Rücktritt von Präsident Lukaschenko gefordert haben. Er selbst kämpft weiter um seine Macht. Doch kamen zu seiner heutigen Kundgebung in Minsk nur einige tausend Anhänger. Seinen Unterstützern versicherte Lukaschenko, ich werde es nicht zulassen, dass unser Land aufgegeben wird, selbst wenn ich tot bin. Verschiedene europäische Regierungen, auch der Papst sowie viele Kulturschaffende aus Belarus haben an das Regime appelliert, auf weitere Gewalt zu verzichten. Florian Kellermann hat KünstlerInnen in Minsk getroffen.
Auf den Stufen vor der Philharmonie in Minsk steht eine Gruppe von Menschen und hält Zettel mit Buchstaben hoch. Sie ergeben den Satz, unsere Stimmen wurden gestohlen. Der Chor der Philharmonie hat sich den Protesten angeschlossen. Danke, skandierten die Menschen in Minsk, die den Musikern zugehört hatten. Videoaufnahmen von dem Auftritt wurden später hunderttausendfach im Internet geteilt. Die belarussischen Künstler beteiligen sich in ihrer großen Mehrheit an den Protesten. Auch der Performance-Künstler Michael Gulin. Er sagte dem ukrainischen Radio Romatske, ich habe meine künstlerische Tätigkeit komplett unterbrochen. Ich gehe jetzt jeden Tag zu Protestveranstaltungen, so als würde ich zur Arbeit gehen. Am Donnerstag hatte ich mit anderen Künstlern eine Aktion. Zeichne nicht, streike, hieß sie. Wir haben einfach weiße Plakate hochgehalten, auf denen nichts zu sehen war. Ähnlich die Schauspieler des belarussischen staatlichen dramaturgischen Theaters in Minsk. Sie haben mitgeteilt, dass sie die Theatersaison nicht wie geplant übermorgen eröffnen werden. In einem kurzen Film sprechen die Schauspieler und Angestellten abwechselnd eine Botschaft. Wir sind in erster Linie friedliche Bürger und wir verspüren Schmerz und Schock angesichts dessen, was vor sich geht. Wir fordern, dass die Mitarbeiter des Sicherheitsapparats aufhören, brutale Gewalt anzuwenden. Wir fordern die Freilassung aller, die bei friedlichen Demonstrationen festgenommen wurden. Die Verweigerung von Kunst ist eine Form des Protests. die andere, das Geschehen kreativ aufzugreifen. Diesen Weg gingen einige Künstler schon vor der Präsidentschaftswahl vor einer Woche. Zum besonderen Symbol des Widerstands gegen den autokratischen, amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko machten sie das Gemälde Eva von 1928. Es stammt von Chaim Sutin, der in der Nähe von Minsk geboren wurde. Das Gemälde, das im Eigentum einer Bank ist, wurde schon vor Monaten vom belarussischen Staat beschlagnahmt, als Maßnahme gegen einen ehemaligen Manager der Bank. Er wollte als Gegenkandidat zu Lukaschenko antreten und hatte hervorragende Umfragewerte. Das Regime ließ ihn kurzerhand unter vorgeschobenen Gründen verhaften. Daraufhin klebten Künstler und andere Belarussen Fotos von Eva an öffentliche Orte, das Porträt einer starken Frau. Kein Zufall, sagt die Künstlerin Antonina Slobodzikova, die unter anderem für ihre Collagen bekannt ist. Diese Eva wurde so auch zum Beginn der Entwicklung, dass Frauen die Hauptrolle des Widerstands übernahmen. Die männlichen Gegenkandidaten von Lukaschenko wurden verhaftet oder von der Wahl ausgeschlossen. Und Frauen haben ihre Stelle eingenommen. Gemeint sind die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja und ihre beiden Mitstreiterinnen. Die Künstlerin Antonina Slobodzikova hat ein weiteres grafisches Markenzeichen der Proteste in Umlauf gebracht. Sie hat eine Zeichnung mit drei Symbolen angefertigt: Herz, Faust und das Victory-Zeichen. Jeder kann die Zeichnung im Internet herunterladen und verwenden. Sie steht für die drei starken Frauen und für den Kern des Widerstands. Die Zeichnung stammt also noch aus der Zeit, bevor die staatliche Gewalt gegen die Protestierenden immer brutaler wurde. Seitdem sei Kunst im engen Sinn kaum mehr möglich, sagt Antonina Slobodzikova. Wir haben uns vor dem Kunstpalast in Minsk versammelt und sind einfach auf die Straße gegangen, wenn die Ampel auf Rot stand. Wir haben uns vor die Autos gestellt und unsere Solidarität mit den Protesten bekundet. Gestern dann haben manche von uns dort Fotos von den Körpern von Protestierenden hochgehalten, von ihren fürchterlich gefolterten Körpern. Was in normalen Zeiten als Performance bezeichnet wurde, ist derzeit in Belarus vielmehr eine Geste des schieren Entsetzens.
Florian Kellermann nach dem historischen Protesttag heute in Belarus. Während Frankreichs Präsident Macron heute Abend fordert, die EU müsse die friedlich Protestierenden weiter unterstützen, mahnen Kritiker an, die deutsche Diplomatie sei derzeit viel zu still. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte in der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin ist inhaltlich überarbeitet und neu gestaltet worden. Das Haus will damit zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte von den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg anregen und zeigen, wie sich gängige Vorstellungen von der Wildheit und Exotik der kolonialisierten Gesellschaften im Alltag fortgesetzt haben. Nikolaus Bernau hat sich das genauer angesehen. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Was genau hat man in der Ausstellung verändert?
Man hat vor allem mal die Ausstellung über die Kolonialzeit und über die Kolonialgeschichte der deutschen Staaten, muss man ja in dem Falle sagen, weil erst seit 1871 gibt es ja das Deutsche Reich, also auch der deutschen Staaten davor, deutlich ausgeweitet. Davor war das irgendwie so ein Randthema, was ab und zu mal so behandelt wurde und dann kamen dann irgendwelche Objekte, aber dass zum Beispiel das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde, das hieß so tatsächlich, diese Fregatte, dass das eben ein Sklavenhändlerschiff war, das ganz eng mit der brandenburgischen Geschichte zusammenhängt. Das wurde vorher nicht so deutlich. Jetzt steht das eben wirklich präsent in der Ausstellung drin. Das ist vielleicht das Wichtigste bei der ganzen Sache, dass diese Neuinszenierung zieht sich durch das gesamte Museum durch. Es kommen überall wieder so kleine Hinweise, dass man eben ein großes Gemälde hat mit Auswanderern, die aus Deutschland in die USA gegangen sind. Und da wird einem dann eben auch gleich erklärt, ja, diese Auswandererbewegung um 1850, die war einer der Anlässe, dass man in Deutschland darüber debattiert hat, Kolonien in Afrika zu gründen für solche Auswanderer. Und dann gibt es eben den ganz großen neuen Auftritt Das sind zwei große Abschnitte im Deutschen Historischen Museum. Das ist relativ viel in dieser dicht gedrängten Ausstellung, die in der Kaiserzeit spielt und dort eben zeigt, Kolonialgeschichte, das war nichts Besonderes, sondern das war ein Teil der bürgerlichen, auch der Lebenswelt der Arbeiter. Das war ein Teil, der direkt anschloss, wenn man so will, an die großen Renaissance, Neorenaissance, Möbel der Salons, aber eben auch an die Mietskasernen. Und das ist ganz toll, wie die das da gemacht haben, dass diese Querbeziehungen immer sichtbar bleiben. Kolonialgeschichte war nichts Besonderes.
Ein Schwerpunkt liegt wohl auf der deutschen Kolonialgeschichte in Afrika.
Das ist automatisch so, weil einfach in Afrika die großen Kolonien waren, aber auch deswegen, weil die ganze Debatte in Deutschland sich in den vergangenen Jahren besonders um die Kolonien in Afrika, also in Togo, in Kamerun, also im heutigen Togo, im heutigen Kamerun, in Namibia und in Tansania gedreht hat und eben auch die ganze Frage des Völkermords in Namibia und in Tansania. Das ist ein bisschen ein Problem bei der Ausstellung auch, dass zum Beispiel solche Themen wie Sexualität in den Kolonien wird dort sehr gespalten behandelt. Nämlich die erotische Faszination, die Kolonien ausgeübt haben, das wird wieder mal am Beispiel der Südseekolonien abgehandelt, während die Frage, wie ging man um mit den Ehen von Schwarzen und Weißen, das wird anhand von Afrika debattiert, während das zum Beispiel anhand der chinesischen Kolonie, also in Kaohsiung oder dem heutigen Qingdao, völlig ausfällt. Das ist so ein bisschen ein Problem, aber da muss man eben auch sagen, es ist eine sehr, sehr kleine Veränderung, die in diesem Museum sehr auffällig wirkt, jetzt weil sie eben so neu ist. Aber es ist dann doch eben nur ein Teil der Gesamtausstellung über die deutsche Geschichte.
Ist das insgesamt auf dem neuesten Forschungsstand?
Also nach dem, was ich jetzt sehen konnte, hatte ich sehr deutlich, dass es auf dem neuesten Forschungsstand ist. Allerdings mit einer ganz großen und sehr wichtigen Ausnahme. Nämlich, dass die Opposition gegen das Kolonialregime, die es auch im Deutschen Reich gegeben hat, die es in ganz Europa übrigens gegeben hat, die es aus den unterschiedlichsten Ecken gegeben hat, von den ganz rassistischen Rechten bis zu fortschrittlichen Linken, dass diese Opposition praktisch überhaupt nicht vorkommt in der ganzen Ausstellung. Das ist ein bisschen bedauerlich. Das kommt dann an einigen anderen Stellen sehr verstreut im Museum vor, aber das findet man in dem Sinne nicht. Das sollte man doch nochmal sehr stark überarbeiten, so wie eben auch der ganze Anteil der Frage, ja, ist nicht eigentlich der Krieg gegen die Chinesen im Boxerkrieg 1900, ist das nicht eigentlich auch ein Völkermord gewesen? Das kann man heute durchaus anders debattieren, als das da gemacht wird mit einigen sehr interessanten Objekten, so wie überhaupt die Objekte sehr, sehr interessant sind, also von Waffen über Fotos, über viele Dokumente, die man lesen kann, viele wirklich unglaublich ergreifende Dokumente, wie sich zum Beispiel Schwarze aus Togo dagegen gewehrt haben, ausgebeutet zu werden und bis zum Reichstag gegangen sind. Aber da kann man doch noch ein bisschen mehr Intensivisierung erwarten. Aber es ist eben, muss man immer wieder sagen, es ist im Deutschen Historischen Museum das erste Mal, dass es in der Dauerausstellung so breit behandelt wird.
Reflektiert das Museum denn auch seine eigene Geschichte in dieser Ausstellung?
Das ist das ganz Tolle dabei. Ja, sie machen es auch, und zwar daran anschließend an vor allem die Ausstellungen in Hamburg und in Bremen oder in Leipzig und in Stuttgart, dass nämlich die eigene Museumsgeschichte gezeigt wird, um zu zeigen, Museen konstruieren eben auch Geschichte. Es wird ein Foto gezeigt aus der Ausstellung des Museums für deutsche Geschichte, also des alten DDR-Nationalmuseums, wenn man so will. Und in dem werden genau die gleichen Objekte, die in der Vitrine auch jetzt zu sehen sind, in einer anderen Zusammenstellung präsentiert, nämlich um zu zeigen, dass der Kolonialismus ja nur ein Teil des Imperialismus gewesen ist und jetzt überwunden wurde durch den fortschrittlichen Sozialismus. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Ausstellung. Das übersieht man leider auch etwas leicht, aber es ist ein kleiner Hinweis darauf, ihr müsst auch Museen kritisch angucken und wie sie die Objekte präsentieren. Und das ist eigentlich doch allerneueste Museologie. Insgesamt, wie gesagt, eine sehr, sehr erfreuliche Inszenierung.
Das Deutsche Historische Museum Berlin hat den Themenbereich der deutschen Kolonialgeschichte in seiner Dauerausstellung überarbeitet. Und das findet also Nikolaus Bernau im Rahmen des Machbaren sehr gut. Dankeschön. Und der Besuch der Dauerausstellung ist kostenlos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Friedrich Wirwig.
Das Filmfestival im schweizerischen Locarno hat eine positive Bilanz der diesjährigen Ausgabe gezogen. Das Online-Programm habe vom 5. bis 15. August insgesamt 320.000 Besucher verzeichnet, teilte die Festivalleitung mit. In den erstmals seit dem Corona-Lockdown geöffneten Kinos habe es zudem knapp 6.000 Besucher gegeben. Die Hauptpreise des Festivals gingen erstmals an Filme, die noch nicht abgedreht sind. Geehrt wurden die Filmemacherin Lucrezia Martel und Marie Alessandrini. Festivalpräsident Marco Solari sagte, man habe ein klares Zeichen der Solidarität mit der Filmindustrie gesetzt. Dank des Online-Programms habe man die Digitalisierung des Festivals vorantreiben können. Die renommierte Bildagentur Magnum sieht sich vehementer Kritik aus der Fotografenszene ausgesetzt. Das berichten die FAZ und der britische Guardian. Anlass sind Bilder des Fotografen David Allen Harvey im Archiv der Agentur. In seiner Serie Bangkok Prostitutes aus den späten 1980er Jahren sollen unter anderem minderjährige Sexarbeiterinnen zu sehen sein. Die jugendlichen Prostituierten seien ohne ihr Einverständnis fotografiert worden, schreibt Andy Day von der Fotografie-Nachrichtenseite F-Stoppers. Die Bangkok-Serie wurde mittlerweile aus der Datenbank entfernt. Agenturchefin Olivia Arthur kündigte an, das gesamte Archiv mit externer Unterstützung einer Prüfung zu unterziehen. Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek hat sich für einen Gastkommentar entschuldigt, in dem die US-Staatsbürgerschaft der Senatorin Kamala Harris angezweifelt wird. Harris wurde vom Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Joe Biden als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ausgewählt. Sie wäre für das Amt aber nicht wählbar, wenn sie keine US-Staatsbürgerschaft besäße. Harris ist jedoch im kalifornischen Oakland geboren und US-Staatsbürgerin. Man habe vollkommen die Art und Weise unterschätzt, in der der Kommentar interpretiert werden könnte, und bitte um Entschuldigung, schrieben die Redaktionsleiter Hammer und Cooper. Laut der Nachrichtenagentur AP habe US-Präsident Trump von Journalisten auf den Fall angesprochen gesagt, er nehme die Gerüchte sehr ernst, wonach Harris wegen ihrer unklaren Staatsbürgerschaft nicht wählbar sein könnte. Der Lebensmittelhersteller Knorr wird seine sogenannte Zigeunersoße umbenennen. Hintergrund ist die aktuelle Diskussion über rassistische Namen und Begriffe. Die Soße werde man in ein paar Wochen unter dem Namen Paprikasoße ungarischer Art in den Regalen finden, teilte der Mutterkonzern Unilever der Bild am Sonntag mit. Der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma begrüßte die Umbenennung. Es sei gut, dass man auf die Beschwerden vieler Menschen reagiere, sagte der Vorsitzende Romani Rose. Allerdings sei der wachsende Antiziganismus in Europa viel besorgniserregender als die Bezeichnung einzelner Lebensmittel.
Die Streaming-Plattformen gehören zu den Gewinnern der Corona-Krise, vor allem Netflix, Amazon und Disney+. Doch nicht wenige ZuschauerInnen, die sich während des Lockdowns dort umgeschaut haben, sind bald zu dem Schluss gekommen, dass das Arthouse-Angebot durchaus begrenzt ist. Und schon kommt ein neuer Streaming-Dienst, der diese Lücke schließen könnte. Sooner nennt sich ein Portal, das mit europäischen Arthouse-Filmen und Serien punkten will. Dabei setzt man auf preisgekröntes Kino europäischer Festivals und eben Serien, die in Deutschland noch nie gezeigt worden sind. Jörg Taschmann nimmt Sooner, hat sich dort umgeschaut.
Netflix bekommt Konkurrenz. Ein Indie-Netflix aus Deutschland. Das waren nur zwei der Schlagzeilen im deutschen Blätterwald Ende Juli, als der neue Streaming-Anbieter Sooner an den Start ging. Beides ist falsch.
El futuro de este país depende de cómo hagamos las cosas.
Eine wirkliche Entdeckung ist die chilenische Serie Mary and Mike. Dort geht es um ein ganz bürgerliches Ehepaar mit zwei Kindern und schöner Villa. Aber im Schuppen des Hauses befindet sich ein Folterkeller des Pinochet-Regimes. Mary und Mike arbeiten für den berüchtigten chilenischen Geheimdienst DINA. Sie bringen Dissidenten im Ausland um, foltern und ermorden Gegner des Regimes oder ganz einfach auch Tänzerinnen aus einem Erotikclub, an denen sie Giftgas testen. Dieser ganz alltägliche Horror in einer Diktatur wird erschreckend beiläufig und schmerzlich genau gefilmt. Mary and Mike ist ebenso brillant inszeniert wie hervorragend besetzt. Wer mit einer Serie wie Mary and Mike eine Marktnische besetzt, die von den großen amerikanischen Anbietern derzeit kaum bedient wird, kann überhaupt nicht mit den milliardenschweren Streamingportalen Netflix, Amazon oder Disney mithalten. Das betont auch der Geschäftsführer von Sooner, Andreas Wildfang.
Der Markt ist eben absolut Mainstream dominiert, hier in Deutschland von drei Betreibern, alle mit US-amerikanischer Mutterfirma, also Netflix, Amazon, Sky. Über Mainstream müsste man sich selbst, wenn man es machen wollte, und ich glaube, ich wäre noch nicht mal besonders gut darin, muss man sich erstmal keine Gedanken machen, weil niemand hier in Europa das Geld hat.
Andreas Wildfang ist durchaus ein Pionier für Arthouse-Streaming-Dienste. Er betreibt derzeit noch Real Eyes, ein Portal mit vielen unabhängigen Arthouse-Filmen, das langsam in Zuna aufgehen wird. Mehr als 20.000 Abonnenten hatte Real Eyes in den besten Zeiten. Mit Zuna erwartet Andreas Wildfang optimistisch sehr viel mehr.
Aber es ist halt logisch, dass wir auch die Investments machen, weil wir schon glauben, dass wir im sechsstelligen Bereich Abonnenten haben können. Und dazu kommt ja auch, Zuna ist ein Netzwerk, ne? Ist ein europäisches Netzwerk. Machen nicht nur wir in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ist jetzt zeitgleich ja in Benelux gestartet, geht nach Frankreich, Italien. In ein, zwei Jahren oder sagen wir in zwei, drei Jahren will man eigentlich in den meisten europäischen Ländern vertreten sein.
Ein Marktanteil von 10% der Streaming-User scheint jedoch zweifelhaft. Denn es gibt bereits kleinere Anbieter wie Mubi, Alles Kino, Flimit und La Cinéthèque, die auf Klassiker und künstlerisch anspruchsvolle Werke jenseits des Mainstream setzen. Aber all diese Anbieter zeigen keine Serien und mit diesem Alleinstellungsmerkmal kann Zuna durchaus wuchern. Außerdem bündelt man auf einer Plattform Werke, für die man sonst mehrere Streaming-Dienste abonnieren müsste. Und selbst wenn die großen kommerziellen Kracher fehlen, Mainstream- und Publikumsfilme findet man schon auf Zuna, wie die Kultfilme um Egon Olsen und seine Olsen-Bande.
Wir haben eine Schlacht verloren, aber wir werden eine neue gewinnen, wenn wir zusammenhalten. Einer für alle, alle für einen. Es muss gehandelt werden.
Neben der Olsen-Bande, dem dänischen Hit in den DDR-Kinos, finden sich auch tiefer Klassiker wie Der geteilte Himmel und erfreulich viele österreichische Erfolgsfilme wie Komm, süßer Tod. Mit dabei sind auch frühe Meisterwerke des Tonfilms, wie der Skandalfilm Ekstase mit Hedy Lamarr, der wegen seiner Nacktszenen in die Filmgeschichte einging, aber darüber hinaus ein sehr modernes und mutiges Frauenporträt zeichnet. Wer doch heute mit seinem Streaming-Angebot reüssieren möchte, der braucht neue Filme und Serien, die sonst kein Anbieter zeigt, betont Andreas Wildfang und weist vor allem auf seine Zuna Exclusives hin.
Ja, wir haben viele französische Sachen, viele internationale Sachen, die eben alle auf den Festivals gelaufen sind und die hier eben keine Schnitte sehen. Und wenn du jetzt bei Neue Filme oder bei Zuna Exclusives schaust, dann wirst du eigentlich jeden Tag einen Film sehen, den es in Deutschland vorher noch nicht gab. Nicht im Kino, nicht auf DVD oder Blu-ray und nicht auf Streaming, sondern nur bei uns.
Знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит.
Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты.
Zu den Höhepunkten im Filmangebot gehört der russische Film Arrhythmia von Boris Chlebnikov um ein junges Ärztepaar in Moskau, das sich noch liebt, aber scheiden lassen will. Arrhythmia lief kurz in den deutschen Kinos und ist auch auf Amazon Prime zu sehen. Bei einer Plattform wie Zuna besteht jedoch die Chance, dass man ein so kleines Filmjuwel eher wahrnimmt. Clever scheint, dass Zuna ganz bewusst eine jüngere Zielgruppe anspricht, die digital affiner ist als das Arthouse-Kinopublikum der 45-Plus-Generation, das im Kino kaum Experimente wagt. Wer es also sperriger, böser, zwiespältiger, origineller und gewagter mag, der ist bei Zuna gut bedient. Der Abo-Preis von 7,95 Euro oder 60 Euro für 12 Monate ist jedoch ziemlich hoch angesetzt. Und ob man ohne nennenswerte Werbung mit Arthouse-Filmen und Serien wahrgenommen wird, bleibt abzuwarten. Einen Erfolg wünscht man Zuna jedoch auf jeden Fall.
Der Zeichner und Konzeptkünstler Christoph Schäfer befasst sich immer in seinen Arbeiten immer wieder mit gesellschaftspolitischen Themen und dem öffentlichen Stadtraum, der Frage, wie wollen wir leben? Wie können wir leben? Am bekanntesten wurde sein Hamburger Projekt Park Fiction, mit dem er 2002 auch auf der Documenta war. Darin hat er auf die geplante Bebauung des Hafenrands in St. Pauli und den dazugehörigen Bürgerprotest reagiert. Gemeinsam mit den BewohnerInnen ist das Konzept einer außergewöhnlichen Parkanlage auf dieser Fläche entstanden. In seinem neuen Projekt untersucht Christoph Schäfer jetzt im Auftrag des Kunstveranstalters Urbane Künste Ruhr, wie sich unser Leben durch Corona verändert hat. Guten Abend, Herr Schäfer.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Ja, wie hat sich sowohl das Soziale als auch das Städtebauliche durch Corona verändert? Was ist für Sie daran besonders interessant?
Ja, in dieser Arbeit, die ja Post von gestern heißt, ging es uns eigentlich so ein bisschen darum, im Gespräch mit Britta Peters, die Kuratorin von Urbane Künste Ruhr ist, wieder dieses gerade in der Erinnerung verschwindende, eigentlich ja super interessante Zeit des Lockdowns wieder wachzurufen oder kurz wachzuhalten, als insbesondere die Plätze der Städte viel intensiver benutzt wurden und man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass da einfach, weil man das Kommerzielle und die Autos und der Verkehr und so weiter irgendwie wahnsinnig stark zurückgegangen war, plötzlich wieder so ein Leben in den Nachbarschaften entstanden ist und die öffentlichen Räume wieder so einen Treffpunktcharakter bekommen haben. Das war ja so der Anlass.
Ja, Sie haben Bilder gezeichnet und die auf große Werbeflächen jetzt gespannt. Was beschreiben bzw. was zeichnen Sie uns denn da von der neuen Normalität oder von der alten, an die wir uns erinnern sollen?
Ja, also ich finde eigentlich, ich bin gar nicht sicher, ob ich diese neue Normalität so mag. Habe ich so einen heimlichen Slogan, kein Zurück zur Normalität von gestern. Aber die befassen sich tatsächlich mit dieser Phase im April, Mai dieses Jahres.
Beschreiben Sie mal ein Bild.
Bitte?
Beschreiben Sie mal ein Bild.
Ja, also es ist eins ist so ein Motiv, wo diese ganzen Grounded Planes, also die geparkten Flugzeuge vor dem so in so einer Landschaft stehen. Das im Hintergrund ist das Ruhrgebiet so ein bisschen wie so eine Urlandschaft gezeichnet, so eine Fantasy-Urlandschaft, in der dann aber auch noch so bestimmte Ikonen der Architektur der späten 50er und 60er Jahre drinstehen. Das ist die Grugerhalle in Essen oder das Gelsenkirchener Musiktheater an der Ruhr oder eben das Rathaus von Marl. Und davor spielen sich so verschiedene Szenen ab. Einige gab es wirklich. Das Autokino vor der Grugerhalle, das gibt es glaube ich jetzt noch. Und dann eben formal ist es so, sind so Straßenszenen, wo sich so Straßen und Plätze wieder angeeignet werden.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer treffen wahrscheinlich eher zufällig auf diese Werbetafeln, auf ihre großformatigen Zeichnungen in Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund. An was für Orten in den Städten?
Das ist ganz unterschiedlich. Mir gefallen ganz besonders diese Unterführungen, die so ein bisschen typisch auch fürs Ruhrgebiet sind, weil durch alle diese großen Städte geht so ein Eisenbahnstrang durch mit so einer gewissen Brutalität. Und da muss man immer unter diesen Unterführungen durch. Und ich bin ja selbst in Essen aufgewachsen und das war einfach so ein durchgängiges Element, was aber auch so ein bisschen so eine Höhlenwelt ist. Und darin kommen die besonders toll. Das ist sehr schön in Bochum, direkt am Bahnhof zum Beispiel. In Essen sind die auf den Bahnsteigen, auch an verschiedenen U-Bahn-Stationen und so. Ne? Also, ja.
Denken Sie in den Arbeiten auch darüber nach, was nach Corona kommen könnte? Also was wir von diesem alten Alltag wieder haben wollen und was uns vielleicht weiterbringen könnte?
Ja, das ist genau irgendwie der Punkt. Ich glaube, dass wir so bei manchen Sachen so einen Vorgeschmack, so einen erzwungenen gekriegt haben. Ich sag mal sowas wie dieses teilweise doch wirklich ausufernde, berufliche, wahnsinnig günstig gewordene Fliegen zum Beispiel, ob das nicht vielleicht sich auch in Zukunft weiter reduzieren lässt, das wäre ja extrem anstrebenswert und eigentlich müsste man damit sofort so weitermachen wie in der Lockdown-Phase selbst. Das andere sind aber eben auch, wie soll ich sagen, für mich ist das so eine zwiespältige Sache. Ich glaube, dass neue politische Formationen und widerständige Formationen in den letzten Jahren immer in öffentlichen Räumen stattgefunden haben. Und man darf dieses Drama, was das heißt, dass man es jetzt nicht in derselben Dichte und Enge machen kann wie noch vor 4 Monaten oder 5, schon ein dramatischer Einschnitt ist. Und ich freue mich schon auch sehr auf die Phase, wenn man das überwindet. Aber ich glaube, dass diese Verwendung öffentlicher Räume, wie sie jetzt sich ja doch stark steigert, habe ich den Eindruck, dass alle sich draußen treffen, dass das auf jeden Fall weitergeht und dass man sich da was Neues überlegen muss, damit das wirklich da was Positives in der Zukunft rauskommen kann.
Post von gestern, das neue Kunstprojekt von Christoph Schäfer im Ruhrgebiet. Achten Sie also dort auf die Plakatwände in Duisburg und Essen, Dortmund und Bochum. Herr Schäfer, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke, Frau Bürger.
Zum Wochenbeginn gibt's frisch aus dem Druck die neuen Feuilletons. Wir haben sie schon vorab digital bekommen, rechtzeitig für Paul Stenners Kulturpresseschau.
Die Urlaubszeit geht zu Ende, die Erfahrungen werden ausgewertet. Im Tagesspiegel heißt es, der jüngste Aufstieg des Wohnmobils werde wohl so schnell nicht wieder abflachen, denn Schließlich ist nicht zu erwarten, dass die stolzen Van-Besitzer ihre neu erworbenen Gefährte wieder gegen ein Ferienhaus oder gar ein Zelt tauschen. Das Zeitgemäße am Wohnmobil ist die Corona-gerechte Distanzierung von den Mitmenschen. Aber wenn sich alle Mitmenschen gleichzeitig voneinander distanzieren wollen, schlägt der Herdentrieb in das Gegenteil um. Die erlaubten Stellplätze sind heillos überfüllt, oft mit Fäkalien verunreinigt und vermüllt. Die Freiheit, die die Werbung versprach, ist eine trübe Vision. Fazit des Autors nach einem Wohnmobilurlaub: Man zieht verborgen in seiner Höhle mit den großen Heerscharen. Man ist im Kollektiv isoliert. Der Schriftsteller Kamel Daoud, Autor der Welt, ging den entgegengesetzten Weg. Er genoss das Privileg, eine Nacht allein in einem Picasso-Museum zu verbringen. Daoud ist Moslem, aufgewachsen in einem kulturell anderen Verständnis von Körperlichkeit, womöglich gar Nacktheit. Im Museum ersinnt er eine Geschichte mit einem Protagonisten namens Abdella und schreibt: Abdella wird vor der Nacktheit immer Unbehagen empfinden. Sie bedeutet Ungehorsam, Verlust der Wurzeln, Haltlosigkeit, Unmoral. Aber das sind nur Worte, die das Wesentliche verbergen: seine Beziehung zu seinem eigenen Körper, seine Weigerung, anzuerkennen, dass er einen hat. Soweit Abdella. Aber sein Schöpfer hat verstanden: Die schönste liebende Vereinigung zweier Körper ist die, in die sich weder Riten noch Götter, weder Gesetze noch Zeugen noch Beisitzer einmischen. Eine solche Vereinigung vielleicht, auf halbem Weg zwischen Wollust und Grausamkeit, malt Picasso. Das war dann doch eine Corona-gerecht und außerdem belehrt verbrachte Nacht in Paris. Die Frankfurter Allgemeine wettert gegen Pseudo-Experten, die in der Corona-Krise Verunsicherung streuen. Nämlich, das sind Seelenfänger und Intellektuelle, oft Akademiker mit Titel, die vorgeben, selbst aus dem Milieu der Wissenden zu kommen und doch lediglich über das Gerüst eines Halbwissens verfügen. Zum Beispiel der pensionierte Mainzer Mikrobiologe Sucharit Bhakti, der Masken für Kindesmisshandlung hält und erst jüngst feststellte, dass es seit Wochen keine neuen Covid-19-Kranken mehr im Land gebe, wird immer noch millionenfach geklickt. Der Erzschurke ist natürlich Donald Trump, der den renommierten Experten Anthony Fauci öffentlich niedermacht. Eben jetzt hat er laut FAZ mit dem ehemaligen Neuroradiologen Scott Atlas von der Stanford-Universität einen Pseudo-Experten an die Spitze seines Corona-Beraterstabes gesetzt, der geeignet ist, die Konspirationsfantasien auf Seiten aufrichtiger Virologen und Epidemiologen in Schwung zu bringen. In seinem ersten Interview korrigierte Atlas den vorsichtigen Seuchenexperten Fauci. In den College-Football-Stadien sollten, so will es Scott Atlas und so wollte es Donald Trump schon länger, endlich wieder amerikanische Bürger jubeln dürfen. Auf dem Heimweg dürfen sie husten. Wir ziehen im letzten Beitrag noch einen possenhaften Politiker aus dem Köcher. Wieder die FAZ berichtet darüber, dass Boris Johnson neben verdienten Parteigängern seiner Brexit-Kampagne auch zwei befreundete Oligarchen russischer Abstammung ins Oberhaus befördern will, was eine lebhafte Diskussion über Russland, Russen und russischen Einfluss auf Boris Johnson in Gang gesetzt hat. Offenbar kommt Johnson dabei der Praxis sehr nahe, die er vor Jahren, damals noch als Journalist, als die, Zitat, widerliche Art eines Machtversessenen wie Tony Blair geißelte, der diese, wieder Zitat, große und alte Legislative mit seinem Klüngel vollstopfte. Der kluge Boris Johnson. Er hat beobachtet, er hat geschimpft, er hat kopiert. Die Logik des Aufsteigers.
Paul Stenners Blick in die Feuilletons vom Montag. Damit geht nicht nur das Wochenende, sondern auch unser Fazit zu Ende. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.